Also knapp 2000 Jahre später seht ihr, dass wir nicht zu Jesu Zeiten leben. Also außer dem Papier haben wir noch ein paar elektronische Instrumente hier vorne. Ich verlasse mich nicht mehr auf die Technik. Ich habe sie jetzt hier. Ja, Maria kam und hat kundgetan. Jesus ist auferstanden. Der Herr lebt. Und die Jünger, bist du dir sicher? Wir müssen das Grab sehen. Der Herr ist auferstanden, der Herr lebt. Wir begrüßen uns heute oder haben uns heute Morgen begrüßt. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Die Jünger waren da etwas vorsichtiger. Erstmal, das kann ich unter Umständen nachvollziehen, es ist ja eine Frau, die uns das erzählt. Ich habe gesagt, unter Umständen. Das kommt davon, wenn man nur mit Kolleginnen zusammenarbeitet, hat man so manchmal seine Zweifel. Ja, die sind nicht losgerannt. Hurra, der Herr ist auferstanden, der Herr lebt. Erstmal Vorsicht walten lassen. Erstmal sehen und kontrollieren, was uns diese Frau erzählt hat. Und wie in der Geschichte sahen sie das leere Grab und sagten, okay, er ist nicht mehr da, er wird wohl auferstanden sein. Es stimmt, der Herr lebt. Das ist genial. Genial ist die Technik auch, dass ihr mich weiter hören könnt. Man freut sich. Übrigens, so richtig Party, muss ich euch mal kritisieren, war das heute früh noch nicht. Ich weiß, dass das besser geht. Ich habe einen Weg ab hier erlebt, da ging richtig die Post ab. Was ist denn ein Gottesdienst frühs, was anderes als ein Weg ab am Abend? Ey Leute, der Herr ist auferstanden. Das höre ich nicht. Der Herr ist auferstanden. Na gut, wir können es gerade so gelten lassen. Lasst uns kurz zu Beginn beten und dann will ich anfangen zu predigen. Ja, Herr, danke, dass wir heute hier sein dürfen. Danke, dass wir es annehmen dürfen, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du den Tod besiegt hast, dass du für unsere Sünden gestorben bist und dass du auferstanden bist. Ich lobe und preise dich dafür und ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Öffne du jetzt Herzen und Ohren, dass wir das niemals vergessen. Amen. Ja, zur Predigt. Ja, das bin ich. Ein paar Jahre jünger. Der Blick, nicht unbedingt so. Freude, strahlend. Es ist ein Foto nach meiner härtesten Zeit, nach dem Aufenthalt in einer Klinik wegen eines Burnouts. Es war Korfu und es sind die Gänge eines Klosters auf Korfu, eines griechisch-orthodoxen Klosters. Ja, warum taucht das Bild da vorne auf? Weil ich heute ein Privileg habe. Wer kann schon von sich sagen, dass er Ostern über sich selber predigen kann? Wer kann das schon von sich sagen? Denn meine Predigt geht heute um Thomas. Und im weitesten Sinne geht es auch um mich, den Ungläubigen. Ungläubiger Thomas, ungläubiges Ich. Zu dieser Zeit kannte ich den Herrn schon. Trotzdem war auf dem Gesicht nicht viel Freude zu sehen. Die Wellen des Lebens, die Wellenberge und die Täler hatten mich erreicht und sind oft über mir zusammengeschlagen. Fragen haben sich bei mir in den Kopf gebohrt. Fragen, die sich vielleicht schon jeder von euch einmal gestellt hat. Warum ist Jesus nicht mehr in der Mitte seiner Jünger? Warum zeigt er sich uns nicht mehr, wie ihn seine Jünger gesehen haben? Was hat Ostern gebracht, außer seinen Weggang? Wie sollen wir glauben, wenn wir ihn nicht hören, sehen oder berühren können? Fragen, die sich bei vielen Menschen stellen. Fragen, die sich vielleicht bei uns auch schon gestellt haben. Fragen, die immer wieder auftauchen. Und da komme ich jetzt ins Spiel. Denn der Thomas, der ja Zwilling heißt, könnte wirklich mein Bruder gewesen sein. Ich glaube nur das, was ich sehe und was ich anfassen kann. Das war meine Devise. Nun ist es ja mit Jesus dann ein bisschen schwierig, ihn anzufassen. In Johannes 20, 19 bis 29 wird genau diese Geschichte von Thomas erzählt. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihnen: Wir haben den Herrn gesehen. Er sprach aber zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine lege, so kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche mir deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Um das nochmal zu verdeutlichen, was Thomas wollte: Er wollte das. Er wollte den Finger in die Wunde legen, um zu sehen: Ja, der Herr ist auferstanden. Er wollte Beweise. Er wollte Jesus berühren. Wie oft ist nicht dieser Wunsch bei uns auch schon da gewesen? Ich möchte Jesus berühren, ich möchte ihn anfassen. Ich möchte einen Beweis dafür haben, dass er lebt. Als ich zum Glauben gekommen bin, habe ich von diesen Beweisen überhaupt nichts hören wollen. Ich war so erfüllt von der Liebe Gottes und so erfüllt von diesem unsagbaren Gefühl, angenommen zu sein. Dort wollte ich keinen Beweis. Es war mir einfach klar. Aber je länger man im Glauben steht und fängt dann irgendwann mal rational an zu denken, fragt man sich doch, ist das alles so? Was ist aus der ersten großen Liebe geworden? Thomas will den Finger in die Wunde legen. War Thomas nur ungläubig? Oder war er einer, bei dem auch eine Portion Skepsis mitspielte? Hat er vielleicht nicht alles hingenommen und blind akzeptiert? Also einer, der nachfragt, der nicht jedem sofort nachrennt. Thomas wollte Beweise. Er hatte seine Zweifel. Er hatte seine Zweifel, dass Jesus auferstanden ist. Und wenn ich heute durch Deutschland gehe, sind viele Menschen, die nicht nur so ihre Zweifel haben, die sagen, das Wortspiel von Dagi vorhin, die Auferstehung ist ein Märchen. So wird aus einer Frage eine Aussage. Und mit ein bisschen Nachdruck setzen sie sogar ein Ausrufezeichen dahinter. Die Auferstehung ist ein Märchen. Das Schönste am Osterfest ist, dass der Ostermontag frei ist und ich nicht arbeiten muss. Ich weiß nicht, ob das Polizisten, Feuerwehr, Ärzte, Krankenschwestern, Zugführer, S-Bahnfahrer, Busfahrer auch so sehen. Denn für die ist es egal, ob das Ostermontag ist oder nicht, arbeiten müssen die trotzdem. Was ist das nun mit diesen Zweifeln bei uns? Thomas der Zweifler, Thomas der Ungläubige? Es ist völlig okay, Fragen zu haben. Jeder, der seine Fragen hat, darf die haben. Und es ist auch völlig in Ordnung, Zweifel zu haben. Gott hat uns einen Geist gegeben, einen Geist zum Denken. Und das, was wir nicht verstehen, das zweifeln wir erstmal an. Aber wenn ich in meinen Fragen und Zweifeln verhaften bleibe, dann komme ich keinen Schritt weiter. Wenn ich nicht nach Antworten suche, wenn ich nicht versuche, weiterzugehen aus diesem Loch der Fragen und Zweifeln, dann werde ich in diesem Loch bleiben. Und Thomas hat genau so reagiert. Er hat nicht gesagt, ach so, hier muss ich ja drücken. So, genau. Er hat nicht gesagt, Pustekuchen, Blödsinn, das glaube ich nicht und damit steigt mir doch in die Tasche. Nein, er hat sofort etwas angeboten. Also ihr könnt mir ja eine ganze Menge erzählen. Jesus ist auferstanden und ihr habt das leere Grab gesehen. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Und hier hätte er sagen können, tschüss. Aber er sagte, wenn ich meine Hände in seine Wundmale legen kann, dann will ich glauben. Und hier kommt genau mein Zwillingsbruder zu Wort. Ich habe gesagt, als ich zum Glauben gefunden habe, Herr, also das war schon mal das Erste, was ich gesagt habe. Herr, obwohl ich ihn komplett abgelehnt habe. Herr, wenn es dich gibt, das war mein allererstes Gebet. Herr, wenn es dich gibt, dann habe ich eine Bitte an dich. Bringe das mit meinen Eltern wieder in Ordnung. Mehr habe ich nicht gesagt. Aber ich habe dieses mit einem Zweifel verbunden. Wenn es dich gibt, also ich habe mir ein Hintertürchen aufgelassen, wenn das nicht so funktioniert, na gut, dann war es eben so. Aber der Herr hat mich beim Wort genommen. Er hat diesen Zweifel genommen, um mir den Weg zu ihm zu öffnen. Wenn es dich gibt, war mein erstes Gebet. Also Gebet von Bitten her. Mein erstes Gespräch mit Gott sah ganz anders aus. Dort habe ich gesagt, und du kriegst mich niemals. Das war mein erstes Gespräch mit Gott. Du kriegst mich niemals. Du hast mir meine Frau weggenommen. Also ich spreche jetzt von Gott mit Frau wegnehmen, weil die hat sich gegen meinen Willen taufen lassen. Und da musste ich ja irgendwie mit den Verantwortlichen mal ins Gespräch kommen. Und dann habe ich gesagt, du kriegst mich niemals. 7 Tage? 10 Tage. 10 Tage hat es niemals gedauert. Das war bei diesem Wake-up, habe ich das schon mal erzählt. Und ich habe gesagt, Herr, wenn es dich gibt, meine ganzen Zweifel waren hier auf diesem Tisch. Ich war nicht überzeugt, gibt es den Herrn? Ist er wirklich auferstanden? Kann er helfen? Alles das war nicht in meinem Herzen. Es war der letzte Ausweg, den ich hatte. Wenn es dich gibt. So, der letzte Griff eines verzweifelten, ertrinkenden nach dem Strohhalm, der ihm gereicht wird. Diese Zweifel. Vielleicht muss man so weit unten sein, um den Herrn um Hilfe zu bitten. Aber genau wie Thomas hatte ich so meine Zweifel, dass das wirklich geschehen ist. Ihr versteht jetzt vielleicht, warum ich Thomas so mag. Vielleicht habe ich nicht umsonst diesen Namen bekommen. Ich kann also seinen Zweifel, seine Angst, seine Fragen komplett nachvollziehen. Aber er bietet an, ich glaube, wenn ich meine Hände in seine Wunden legen darf. Und wie viel einfacher wäre es doch für jeden, der auf der Suche ist, Jesus erscheint, sieh, fass an und dann hurra, der Nächste glaubt. Es wäre wahrscheinlich zu einfach. Es wäre zu einfach. Deshalb sind selig die, die nicht sehen und doch glauben. Wie ging Jesus jetzt mit diesem Thomas um? Wie ging Jesus mit mir um? Schimpfte er? Nö, habe ich nichts gelesen davon. Nein. Hat er ihn zurechtgewiesen? Eigentlich auch nicht. Macht er Thomas wegen dessen Zweifel Vorwürfe? Auch nicht. Thomas war ja einer von den 12. Und Jesus hat immer wieder gesagt, ich muss erst sterben und 3 Tage tot sein und dann werde ich auferstehen. Es ist ja nicht so, dass das vollkommen überraschend für die Jünger gekommen ist. Huch, der Herr ist auferstanden. Ja, wie das denn? Hätte er uns das nicht mal sagen können? Nein, er hat es ja mehrmals angekündigt. Aber geglaubt haben sie es nicht. In welcher Situation war Thomas? Er ist mit Jesus durch die Gegend gezogen. Er hat Jesus gehört. Er hat die Wunder gesehen, die Jesus vollzogen hat. Er hatte jemanden, auf den er sich verlassen konnte. Er hatte jemanden, mit dem er sprechen konnte. Und jetzt war mit ihm mit einem Mal alles vorbei. Dieser Thomas sah, Jesus lebt nicht mehr, er ist tot. Er war tief traurig. Und in dieser Trauer kamen die Zweifel. Jesus brüllt nicht rum. Wenn wir, was habe ich hier für eine Zahl genommen, zum 483. Mal, 510. Mal, 38.720. Mal unsere Zweifel auf den Tisch legen, sondern er ist ganz geduldig. Und er sagt auch zum 483. Mal, Thomas, ich bin da, glaube mir, ich lebe, ich bin für dich da. Und ich glaube, von dem Tag meiner Bekehrung bis heute reichen die 483 Mal nicht, in welcher Form auch immer der Zweifel aufkam. Er wird mir helfen. Er wird mir helfen, zu mehr Glauben und zu mehr Erkenntnis zu kommen. Er wird es einfach tun. Geht also hin mit euren Fragen zu Jesus. Geht hin mit euren Zweifeln. Sprecht sie an. Jesus möchte, dass wir ganz konkret mit ihm sprechen. Und ich habe mir sagen lassen, wenn ich mit jemandem spreche, der mir sogar antwortet, kann er nicht tot sein. Das funktioniert nicht, wenn ich Antwort bekomme. Und ich denke, jeder von uns hier hat schon Antworten auf seine Fragen bekommen. Nicht auf jede, aber er hat Antworten auf Fragen bekommen. Und da möchte ich euch nur dran erinnern, ein Toter antwortet nicht. Nur ein Lebendiger kann antworten. Vielleicht hören wir die Antwort nicht immer, weil sie nicht so ist, wie wir sie haben wollen. Nichtsdestotrotz ist es eine Antwort. Bittet um Erkenntnis vom Heiligen Geist, wenn ihr in der Bibel lest. Das ist das Zwiegespräch mit Gott. Ein wunderbarer Führer durchs Leben. Jesus lebt. In welcher Technik? Aha, da, ich, so langsam werde ich durchfirmen. So. Das ist nämlich nicht mehr davon. So, in welcher Form wir Jesus jetzt sehen werden, wage ich nicht zu hoffen. Ich habe heute früh einen Satz gehört. Die Auferstehung Jesu Christi ist nicht zu schön, um wahr zu sein, sondern sie ist zu wahr, um nur schön zu sein. Also da ist was Wahres dran an diesem Spruch. Noch einmal, die Auferstehung ist nicht zu schön, um wahr zu sein, sondern sie ist zu wahr, als nur schön zu sein. Sie beeinflusst unser Leben. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wie kommen wir damit zurecht, dass ich Jesus nicht mehr sehen, anfassen kann, fühlen kann, die Hand in seine Wunde legen kann und so weiter und so fort. Jeden letzten oder ersten Sonntag. Wann machen wir Abendmahl? Jeden zweiten. Ja, jeden zweiten Sonntag. Was machen wir denn da? Wir brechen Brot. Wir trinken Wein. Oder Saft. Das Brot ist der Leib Christi. Der Saft ist das Blut Christi. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das nicht alles geschehen wäre, wären wir ganz schöne Illusionisten. Wenn wir uns nur auf etwas berufen würden, was vielleicht eventuell geschehen sein sollte, hat sich dieses Buch und die gesamte Christenheit recht lange gehalten. Jesus Christus lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und Thomas hat es erst begriffen, als er seine Finger in die Wunde legte. Und selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Tja, und zu dieser Generation gehört ihr. Ihr seid selig, die nicht sehen und doch glauben. Und das unterscheidet mich von meinem Zwillingsbruder. Denn ich habe meine Finger nicht in seine Wunde gelegt. Ich öffne durch mein Verhalten vielleicht ab und zu seine Wunden wieder. Aber ich glaube an ihn. Und ich weiß, der Herr ist auferstanden und ich weiß, das Grab ist leer und ich weiß, er ist für mich da. Und ich werde es jederzeit und überall bezeugen. Jesus Christus lebt. Amen. Jawohl, er lebt für jeden Einzelnen von euch, für jeden Einzelnen in dieser Welt. Und noch eins, er kommt wieder. Und vielleicht habe ich dann die Chance, den Finger in die Wunde zu legen. Amen.